Ja, auch von meiner Seite aus will ich euch ganz herzlich begrüßen im Namen des Herrn und wünsche uns allen auch Gottes Segen. Und der Herr in seiner Weisheit und Allwissenheit, er weiß, dass wir es nötig haben, auch immer wieder neu angefüllt zu werden. Und darum hat er auch die Möglichkeit geschenkt, dass wir auch hier vor ihm immer wieder uns versammeln können und dürfen, damit wir wieder aufs Neue empfangen, neue Ausrichtung bekommen, neu angefüllt werden und er uns auch segnen kann. Wenn wir unsere Bibeln dabei haben, lasst uns Psalm 100 aufschlagen. Psalm 100, den wir auch komplett mal durchlesen wollen. Ein Dankpsalm. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden, kommt mit Jubel vor sein Angesicht. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, lobt seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich, seine Gnade währt ewig, und seine Treue durch alle Generationen. Der Psalmist, er ruft uns hier zu, dient dem Herrn mit Freuden. Und damit wollen wir uns auch heute beschäftigen. Er ruft uns zu, dass wir dienen sollen dem Herrn. Und der Begriff dienen, der scheint gar nicht mehr in unsere heutige moderne Zeit zu passen, vor allem bei uns im Land nicht. Wir wissen nicht mehr, was dienen bedeutet. Es gab andere Zeiten und die Älteren von uns werden sich vielleicht noch erinnern oder wir wissen es von unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, dass es Zeiten gab, wo man nichts hatte, wo man nicht wusste, wie man überleben soll, wie man über die Runden kommt. Und welch eine Freude war es, wenn man irgendwo eine Stellung fand als Diener, als Magd, als Knecht. Man stellte da gar keine großen Anforderungen, wenn man nur am Ende des Tages vielleicht eine Kleinigkeit bekommt, ein paar Kartoffeln vielleicht, irgendwas, dass man mit heimnehmen kann und die Familie ernähren kann. Sowas kennen wir hier gar nicht mehr. Man war bereit zu dienen und man freute sich, wenn man irgendwo untergebracht wurde, wo es Menschen besser ging, vielleicht sogar reiche Menschen, wo man irgendwo untergebracht wurde und dass man da etwas dann bekam. Dienen ist heute nicht mehr gewünscht, es wird nicht benötigt. Wir haben doch alles. Warum soll man diesen Schritt gehen und sich erniedrigen und sich demütigen vor jemanden anderen? Und darum brauchen wir auch keinen Gott heute. Wir haben alles, uns geht es gut, uns Menschen. Und hätten wir einen Gott oder wollten wir einen Gott haben, dann würde das auch wieder bedeuten, dass man sich ihm unterordnen muss, ihm unterstellen muss. Und das haben wir doch heute überhaupt nicht nötig. Das Leben möchte man in der eigenen Hand halten und selber darüber bestimmen. Und wenn schon dienen, dann sich dienen lassen. Ja, dienen selber nicht mehr, aber dienen lassen, okay. Und wenn man schon dienen soll oder sich irgendwo unterstellen soll und unterordnen soll, dann ist das nicht eine Frage des Dienens, sondern eine Frage des Verdienens. Wenn ich jetzt dies tue oder jenes tue, was bekomme ich dafür? Was springt für mich heraus? Welchen Vorteil bringt es mir persönlich? Was empfange ich davon? Und wenn man auf diese Fragen eine Antwort hat, dann entscheidet man selber, ob man darauf eingeht oder nicht. Menschen, sie bilden sich ein, dass sie Herrscher und Könige sind und selber alles bestimmen können, aber das Wort Gottes, es redet anders. Und wir wollen Matthäus 6 aufschlagen, Matthäus 6 und den 24. Vers lesen, wo Jesus selber sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und Mammon ist ein Wort für Luxus, für Wohlergehen, für Wohlleben, für Reichtum und ist ein Sinnbild auf dieses Irdische. Und hinter all diesen irdischen Dingen, hinter diesem Reichtum, da steht einer, der Herr dieser Welt, der diese Dinge benutzt, um damit zu spielen, der sogar zu Jesus kam und sie ihm angeboten hat und gesagt hat, wenn du vor mir niederfallst, ich will dir das alles geben. Der Teufel, der Widersacher. Und dieses Bibelwort, es zeigt uns klar, dass ein jeder Mensch dient, entweder dem einen oder dem anderen. Es ist also nicht eine Frage an uns, ob wir dienen möchten oder nicht, sondern die Frage ist, wem dienst du? Das ist die Frage. Wem dienst du? Wen liebst du und wen verachtest du? Dienst du Gott oder dienst du dem Feind? Bist du Gott unterstellt? Tust du das, was er möchte? Oder tust du das, was der Feind möchte? Einen von beiden liebst du und einen von beiden verachtest du. Man kann nicht beiden gleichzeitig dienen, sondern nur einer. Menschen, die wissen darauf die Antwort. Wir sagen, wenn das die Frage ist, dann wollen wir Gott dienen. Aber die Entscheidung, sie wird im Herzen getroffen und nicht mit den Lippen. Und es heißt, der Weg zur Verdammnis, er ist breit und sind viele, die darauf gehen. Es sind auch viele, die darauf gehen, die mit den Lippen bekennen, aber wo das Herz dem Herrn nicht dient. Dienen, es bedeutet, von jemandem abhängig zu sein. Es bedeutet, sich jemandem zu unterordnen und zu unterstellen. Es bedeutet Gehorsam. Es bedeutet, die Arbeiten und das zu tun, was aufgetragen wird von dem Herrn. Und entweder tun wir das, was der Feind möchte und leben das aus, auch aneinander, oder wir tun das, was Gott möchte und sind ihm gehorsam. Es ist nur so, dass Menschen, die dem Feind dienen, das oft gar nicht erkennen, weil der Feind so geschickt ist und die Blicke so benebelt und die Menschen glauben macht, sie könnten selber alles entscheiden und dass sie in Wirklichkeit frei wären. In diesem lässt er die Menschen gehen und in Wirklichkeit sind sie gebunden. Und der Herr, er möchte die Augen öffnen, dass der Mensch erkennt, ich bin gar nicht frei. Ich bin unter Zwang. Ich werde gezwungen zu manchen Dingen, die ich eigentlich gar nicht möchte. Aber der Herr, er will frei machen, er will befreien. Und vielleicht sagen wir ja, was ist das für ein Unterschied, ob ich jetzt ein Diener des Widersachers bin oder ein Diener des oder Diener Gottes. Ein Diener bin ich so oder so. Es ist ein großer Unterschied. Der Feind, er zwingt dich in Seins. Du hast gar keine andere Wahl. Aber der Herr, er macht dich frei, dass du aus dir selbst heraus entscheiden kannst, ihm zu dienen. Das ist eine freiwillige Angelegenheit. Gott zwingt dich nicht. Gott zwingt keinen Menschen. Er bietet es dir an, ihm zu dienen. Du darfst ihm dienen. Und wo du sagst, nein, ich will es nicht, da ist dir die Entscheidung schon abgenommen. Da ist ein anderer, der dich zwingt zum Dienst. Wir wollen mal Römer 6, Vers 6 aufschlagen. Weil wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgelegt sei, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Ein jeder Mensch, er dient der Sünde, er dient dem Feind, er lebt in dieser Welt, er ist von der Welt. Aber Gott sei Dank, wo man zu Christus kam, wo man sich vor ihm gebeugt hat, wo man um Vergebung seiner Schuld gebeten hat, dass Gott einen befreit und Gott auch den Menschen wirklich befreit hat, sodass der Mensch der Sünde nicht mehr dienen muss und nicht mehr dienen braucht, sondern er ist frei davon. Und das ist so wichtig, der Mensch, er muss zu Gott kommen und sich vor ihm beugen. Er muss sich demütigen für Gott. Ein stolzer Mensch, er kann Gott nicht dienen. Ein stolzer Mensch, er kann Gott nicht dienen, sondern nur ein demütiger Mensch. Ein Mensch, der sich vor Gott beugt, vor seiner Allmacht, der ihn anerkennt als Gott und als Erretter und sich vor ihm wirklich beugt. Und diesen Weg muss ein jeder gehen, der Gott dienen möchte. Das ist der Heilsweg, den Gott angedacht hat. Wir müssen zu dem kommen, der gedient hat. Wir müssen uns vor dem beugen, vor dem erniedrigen, der sich als erstes erniedrigt hat. Wir müssen zu dem kommen, der der größte Diener war, den die Erde je gesehen hat. Er nahm Knechtsgestalt an und wohnte unter uns. Er erniedrigte sich selbst, so sagt das Wort Gottes. Wir wollen Lukas 22 aufschlagen. Lukas 22, den 27. Vers lesen. Denn wer ist größer, fragt Jesus, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist es nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie der Diener. Das war nicht nur in einer Situation hier, sondern er war der Diener. Er hat uns gedient, uns Menschen. Und wie weit ging sein Dienst? Er ging bis nach Gethsemane und bis nach Golgatha. Er ging bis ans Kreuz, bis in den Tod. Und sollten wir nicht auch ihm dienen, der das alles für uns getan hat, der uns gedient hat? Für Paulus war so klar, er sagt, dafür soll man uns halten, für Diener Christi. Es ist eine Ehre, Diener Christi zu sein. Wir sollten es schätzen, dass wir nicht Diener der Welt sind, sondern Diener Christi, dass wir ihm nachfolgen dürfen und ihm dienen dürfen und durch unseren Dienst, jetzt ganz menschlich gesprochen, versuchen wir das zurückzuzahlen, was er an uns Gutes getan hat. Das ist nie möglich zurückzuzahlen, aber wenn wir darüber nachdenken, was er uns alles Gutes getan hat, und nicht nur in Vergangenheit, sondern wir müssen sagen, jeden Tag Gnade um Gnade schenkt er uns. Wir haben doch so viel Ursache zu danken und wir können es niemals zurückzahlen. Ich muss da an unsere Kinder denken. Wenn wir Geburtstag haben, dann kommen die Kinder zu uns und bitten uns um etwas Geld. Und was machen sie mit dem Geld? Sie gehen und kaufen ein Geburtstagsgeschenk für uns. Und dann kommt unser Geburtstag und sie kommen und sie schenken uns was. Wir freuen uns sehr und unsere Kinder auch. Es ist schön. Aber wenn wir so mal so richtig betrachten, eigentlich müssen wir sagen, wir haben uns selbst beschenkt. Die Kinder können nicht selber Geld verdienen, sie sind zu uns gekommen, sie haben von uns genommen, um uns zu beschenken und uns zu geben. Ist es nicht so? Wir sind Kinder Gottes. Wir können aus uns selbst heraus nichts geben. Wir haben nichts zu geben, sondern wir können nur geben, was Gott uns gegeben hat. Das, was er uns gibt, das können wir ihm geben. Und er gibt uns so viel. Und wir können nur das zurückgeben, was er uns gegeben hat. Wir haben so viel. Wie können wir dienen? Indem wir das Wort Gottes halten. Indem wir sein Wort ausleben, indem wir ein heiliges Leben führen, indem wir das Wort aneinander ausleben, indem wir einander dienen. Was ihr dem anderen getan habt, das habt ihr mir getan, spricht Gott. Alles, was wir am anderen tun, das tun wir letztendlich an Gott und für Gott. Es ist wichtig, dass wir das auch erkennen möchten. Und Gott, er segnet das Dienen. Und jeder Tag im Dienst Gottes, wo wir ihm in Treue gedient haben, ist ein wertvoller Tag. Ist ein wertvoller Tag vor Gott. Und Gott segnet die Dienstbereitschaft, die wir haben. Unser Wort sagt, dient dem Herrn. Er ist es, dem wir dienen sollen. Es ist nicht der Feind, dem wir dienen sollen. Nicht der Welt sollen wir dienen. Nicht den weltlichen Dingen sollen wir dienen. Wir sollen auch nicht dem Geld dienen und auch nicht Diener der Arbeit sein. Heute kommt es immer mehr. Man ist so in der Arbeit drin. Man ist Diener der Arbeit. Und man hat so neue Begriffe, die den Menschen locken, so Selbstverwirklichung, Selbstdarstellung, sich auszuleben, Freiheit in seiner Arbeit. Und das lockt die Menschen. Und man wird darin so gebunden. Wir sollen nicht Diener unserer Hobbys sein. Wir sollen nicht darin gefangen sein, in diesem Streben nach Ehre und nach Anerkennung. Dient dem Herrn und dient auch nicht den Menschen. Und das will ich auch richtig verstanden wissen. Wir dienen Gott. Und das bedeutet, wenn wir das Wort Gottes ausleben, dass wir auch einander dienen. Dass wir einander in Liebe begegnen. Dass wir füreinander da sind und uns schätzen und achten, gegeneinander helfen und auch trösten. Aber es ist immer der Herr, dem wir dienen. Und wir sollen nicht den Menschen dienen in dem Sinne, dass wir suchen, ihnen zu gefallen. Dass es uns wertvoller und wichtiger ist, den Menschen zu gefallen, als Gott zu gefallen. Dass es uns wichtiger wird oder ist, den Menschen zu dienen als Gott. Und Gott erst an zweiter Stelle steht. Nicht in dem Sinne, lasst uns lesen 1. Korinther 7. 1. Korinther 7, Vers 23. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen, sagt uns das Wort. Noch Epheser 6, Vers 7. Epheser 6, Vers 7. Da spricht er eigentlich das Verhältnis zwischen Knechten und Herren an, also auch irgendwo das Arbeitsleben, aber wir können das für alles nehmen, dass wir dienen sollen, Christus, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes von Herzen tun und den dient mit gutem Willen, als dientet ihr dem Herrn und nicht den Menschen. Darauf soll unser Dienst ausgerichtet sein, auf Gott. Und er wird uns dann auch helfen im Miteinanderleben. Und danach sollen wir trachten, sein Wort und seinen Willen auch auszuleben. Er muss bei uns an erster Stelle stehen und erwarte nichts von Menschen. Erwarte nichts von Menschen. Da mag ein Lob sein und da mag ein Tadel sein. Und über das Lob ist so, man freut sich. Und über einen Tadel, dann verletzt man sich. Und komischerweise ist es so, dass die Kritik oder der Tadel einen mehr zu Boden drückt, als dass das Lob einhebt. Erwarte nichts von Menschen. Ich habe das auch lernen müssen in der Hinsicht, dass ich eigentlich ein Mensch bin, der versucht, es allen recht zu machen. Und ich habe das oft erlebt, man kam in so Situationen und man wollte es da recht machen und da und da und man hat dann da ein bisschen gemacht, da ein bisschen gemacht und da ein bisschen gemacht und im Endeffekt kam es raus, dass man es niemandem recht gemacht hat. Erwarte nichts von Menschen, sondern erwarte von Gott. Erwarte den Segen von Gott. Richte dich nach ihm aus. Und ich habe auch Situationen erlebt, wo man etwas getan hat und dann kommen Menschen und sagen, das hast du so gut gemacht. Das hast du richtig gemacht. Und dann kommen andere Menschen, es ist die gleiche Situation und sagen, also das, was du da gemacht hast, nicht so gut gewesen. Hättest anders machen können, hättest so machen können und so machen können. Und dann kommen andere Menschen, es ist die gleiche Situation und die sagen, das, was du getan hast, es war verkehrt. Wer hat recht? Nach welcher Kritik soll man sich richten? Wer hat jetzt richtig geurteilt? Und da müssen wir doch lernen und sehen, dass ein jeder Mensch, der irgendwie ein Lob oder eine Kritik oder irgendwas sagt, er urteilt aus seiner Lage heraus, aus seiner Sicht heraus, so wie er die Lage beurteilt, nach seiner Einstellung heraus. Aber wir sollen das tun, was Gott möchte. Nach ihm sollen wir uns ausrichten. Und darum ist es auch nicht wichtig, ob ein Lob oder eine Kritik oder irgendwas da ist. Lasst uns es nicht zu sehr zu Herzen nehmen, sondern schaut, wir wollen danach schauen, dass Gott uns segnet, dass wir so leben, wie er es möchte, dass wir uns nach ihm ausrichten in all unserem Tun und dass wir ihm dienen und sonst niemandem, dass wir darauf ausgerichtet sind, auf ihn. Dient dem Herrn mit Freuden. Wenn wir davon sprechen, dann ist natürlich gemeint, dass wir das Wort Gottes ausleben sollen, dass wir einander dienen möchten. Aber wir wissen, dass es auch wirklich Dienste gibt und Aufgaben, die zu tun sind und die gemacht werden sollen, gemacht werden sollen, wo Gott es auch möchte. Und es ist so, es gibt so verschiedene Dienste und Aufgaben, ja. Es gibt da die Kinderstunde, es gibt die Wortverkündigung, es gibt auch andere Dienste wie der Hofdienst, der Putzdienst, größere Aufgaben, kleinere Aufgaben. Manche haben die Aufgaben, Angehörige zu pflegen, Kranke zu besuchen. Und ja, manchmal hört man so diesen Ausspruch, ich würde so für Gott mich einsetzen wollen, aber ich kann nicht. Ich habe jemanden, den ich betreuen muss, nachdem ich schauen muss. Was sagt Jesus? Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Und dann werden die Menschen fragen, ja, wo warst du krank und wir haben dich besucht? Und er wird sagen, was ihr an dem getan habt, das habt ihr an mir getan. Auch das ist ein Dienst an Gott. Es ist ein Dienst füreinander. Und ein Dienst an Gott, ein wichtiger Dienst, eine wichtige Aufgabe, in deren Ausführung wir auch einander und Gott dienen. Es gibt viele kleine und große Aufgaben, die zu tun sind. Und wir haben auch schon öfters diesen Ausspruch gehört, dass es im Reich Gottes keine Arbeitslosen gibt. Und was so Aufgaben oder Dienste betrifft, da gibt es immer zwei Wege. Einmal ist es so, dass es Aufgaben zu tun gibt, die gemacht werden müssen. Und dann muss man Menschen finden, die diese Fähigkeiten haben, die die Gabe von Gott haben, um diese Aufgabe auch auszufüllen. Und dann gibt es aber auch so, kann es auch so sein, dass es Menschen gibt, die Fähigkeiten haben, die Gaben haben, und die bereit sind, etwas für Gott zu tun. Und für diese Menschen müssen Aufgaben gefunden werden, in denen sie auch ihre Gaben, ihre Fähigkeiten für Gott auch ausleben können. Und es kommt so oft vor, dass man Aufgaben hat, die es zu tun gibt. Und dann muss man suchen Menschen, die diese Aufgabe tun können. Und es ist so schwer, jemanden zu finden. Aber es kommt so zu selten vor, dass Menschen da sind mit Fähigkeiten und Gaben und die bereit sind zu dienen. Und die kommen und sagen, ich möchte dem Herrn dienen, gib mir eine Aufgabe. Ach Herr, zeige mir eine Aufgabe, die ich tun kann. Und denen man dann eine Aufgabe auch geben kann. Der Herr, er möchte, dass wir ihm dienen in verschiedenen Aufgaben. Und der Herr, er rüstet die Menschen auch aus. Er sagt ja nicht, mach eine Aufgabe und dann schau, wie du zurechtkommst, sondern er hilft ja auch. Er rüstet aus. Er hat von Geburt an vielleicht uns Fähigkeiten gegeben. Er hat uns Gaben gegeben, wo wir uns zu Gott gewandt haben, besondere Gaben, die auch durch seinen Geist schenkt. Und Aufgabe und Gaben, das muss zusammenpassen. Das muss zusammenpassen, weil sonst sind wir sehr schnell ausgebrannt und sind verzagt und können nicht mehr, sind enttäuscht. Und darum ist es auch wichtig, dass wir Menschen nicht in irgendwelche Aufgaben hineinzwingen und hineindrängen. Auf der anderen Seite, lass uns doch von Gott zeigen uns, wo unser Platz ist, welche Aufgabe er für uns bereithält. In einem jeden von uns schlummern Gaben. Ein jeder diene mit der Gabe, die ihm gegeben ist. In einem jeden von uns schlummern Gaben und Fähigkeiten, die wir für Gott einsetzen können. Aber die meisten, sie werden nie entdeckt. Weil Menschen sich nicht bereit erklären, Gott zu dienen oder einen Dienst auch zu tun, auszuführen und etwas zu übernehmen. Und man wartet auch darauf, dass Gott vom Himmel spricht und sagt, du mach jetzt diese Aufgabe. Das mag hier und da so geschehen. Aber oft ist es anders. Und mir wurde mal wichtig, was Bruder Ress auch gesagt hat. Er sagte so, wenn du nicht weißt, was deine Aufgabe in der Gemeinde ist, dann tue das, was sich dir anbietet. Und wenn es eine Aufgabe gibt zu tun, ach Herr, zeige mir, ob das deine Aufgabe ist, ob das meine Aufgabe ist, ob ich das tun soll, und dann geh und tue sie. Und Gott, er wird zeigen. Er wird zeigen, ob das der Platz ist, wo du sein sollst, ob der Segen darauf ruht. Und ja, das bedeutet ja auch, dass wir auch offen sein müssen, dass Gott uns zeigen kann. Ist das der Platz und die Aufgabe, die ich tun soll? Eine andere Frage, haben wir überhaupt Zeit dazu? Wir haben doch heute überhaupt gar keine Zeit mehr zum Dienen. Keine Zeit für Jesus. Wir haben keine Zeit für Aufgaben. Wir haben keine Zeit, um einander zu dienen. Wir sind so beschäftigt. Wir haben so viele andere Dinge zu tun. Wir haben keine Zeit, um einander zu dienen. Aber wir nehmen uns für viele Dinge Zeit. Und da stellt sich doch die Frage, nimmst du dir Zeit für Gott? Nimmst du dir Zeit, um ihm zu dienen? Bist du bereit, vielleicht für eine Aufgabe oder für einen Dienst auf anderes zu verzichten? Bist du bereit, andere Dinge aufzugeben? Hast du diese Bereitschaft? Bist du auch bereit, eine Aufgabe zu tun, die nicht so angenehm ist, die vielleicht nicht so beachtet wird, die vielleicht nicht so geschätzt wird? Bist du bereit, eine Aufgabe zu übernehmen, wo du vielleicht Undankbarkeit erntest? Bist du bereit zu dienen? Gott hat Aufgaben, die es zu tun gilt. Und das können auch Aufgaben sein, an die wir heute überhaupt gar nicht denken. Gestern habe ich, als ich so darüber nachdachte, ist mir Georg Müller eingefallen. Als er jung war, da wird er sich nicht gedacht haben, dass wenn er groß ist, dass er mal Waisenhäuser bauen wird. Und als man vielleicht gefragt hat, ja, was für Aufgaben gibt es? Dann werden nicht die Gemeinden gesagt haben, ja, wir müssen Waisenhäuser bauen, sondern er war offen für Gott und Gott hat ihm das aufs Herz gelegt. Und dann hat er auch nicht gleich 20 gebaut, sondern er hat gesagt, ich will diesen Schritt tun, so wie Gott es mir aufs Herz legt, und er hat eins gebaut. Und wäre es nicht nach Gottes Plan gewesen, das hätte sich offenbart. Und dann hätte er auch nicht weitermachen brauchen. Aber Gottes Segen hat darauf geruht. Und er konnte weiter. Er hat erkannt, ja, das ist wirklich der Weg Gottes. Das ist das, was Gott von mir erwartet. Und mit der Hilfe Gottes hat er das getan. Und das bedeutet, dass wir auch offen sein müssen, persönlich wie auch als Gemeinde, dass Gott uns auch Aufgaben zeigen kann und geben kann, an die wir heute vielleicht gar nicht denken. Und er schenkt die Fähigkeiten dazu und auch die Gaben, die Dienste auszufüllen und zu tun. Und Gaben und die Aufgabe, sie müssen zusammenpassen. Dafür wird Gott schon sorgen. Und dann kommt auch Freude auf im Dienst. Wenn Gott ausrüstet, uns hilft und gibt. Ansonsten kann keine Freude aufkommen. Man quält sich durch die Aufgaben. Und es ist eine Last, eine schwere Last, die man trägt. Man könnte so viel sagen. Der Psalmist sagt, dient dem Herrn mit Freuden. Das liegt mir so auf dem Herzen für diese Stunde. Dient dem Herrn mit Freuden. Können wir noch mit Freuden Gott dienen? Empfinden wir diese Freude? Wir haben es doch alle so schwer. Jeder von uns hat doch irgendetwas, das ihn bedrückt, das ihm auf dem Herzen liegt, wo man traurig ist. Der Psalmist sagt, dient dem Herrn mit Freuden. Mit Freuden sollen wir ihm dienen und sollen zu ihm kommen. Mit Jubeln sollen wir vor sein Angesicht kommen. Wenn wir im Garten sind und unsere Kinder spielen, dann bin ich vom Gras immer so fasziniert. Die Kinder, sie rennen rum, sie tollen rum und das Gras, es wird niedergedrückt und wird niedergetrampelt manchmal. Und am nächsten Morgen, in der Nacht, es fällt der Tau und am nächsten Morgen steht wieder das Gras. Es ist diese Grundeinstellung des Grases, diese Grundstellung. Ihr Lieben, die Grundstellung der Kinder Gottes ist Freude. Das gehört zum Gottdienen dazu. Freude, große Freude. Und wenn auch Leid kommt und Traurigkeit und manches uns begegnet und wenn wir niedergetrampelt werden in unserem Leben, aber der Herr schenkt Gnade. Er richtet wieder auf, er erquickt und er ermutigt und er schenkt Freude aufs Neue. Wir sollen uns freuen im Gottdienen. Freue dich. Wir haben gelesen in der Einleitung dieses bekannte Wort, das wir alle kennen, freut euch. Alle Wege, in allen Lagen, freut euch. Abermals sage ich euch, freut euch. 1. Thessalonicher 5, Vers 16, seid alle Zeit fröhlich. Wir sollen alle Zeit fröhlich sein. Ja, aber was bedeutet das jetzt? Bedeutet es, dass wir niemals traurig sein dürfen? Dass wir niemals Tränen des Schmerzes und des Leides vergießen dürfen? Dass sowas bei Kindern Gottes nicht vorkommen kann? Und wenn es von denen heißt, die viel erduldet haben, die viel getragen haben, die manches durchgemacht haben, die den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet haben, haben sie sich wirklich gefreut, als man ihnen alles weggerissen hat, ihre Kinder weggerissen hat, als man sie über Berg und Tal gejagt hat, wo man die Angehörigen getötet hat? Haben sie sich gefreut? So ist das nicht gemeint. Es sind viele Tränen geflossen und viel Blut ist geflossen. Jesus, er hat geweint. Er schaute herab auf Jerusalem und er weinte. Als er in den Tempel kam und sah, was man aus seinem Heiligtum gemacht hat, da kam in ihm keine Freude auf. Als er in Gethsemane war, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, keine Freude empfunden. Und am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alles nur keine Freude. Ich dachte an Paulus und Silas, als sie in Philippi waren. Sie wurden ergriffen und sie wurden geschlagen. Das waren große Schmerzen, die sie ertragen mussten. Manch ein Schmerzensschrei, der über ihre Lippen kam, ein schmerzhaftes Stöhnen, das sich ihren Lippen entrang. Denn die Zähne haben sie vielleicht zusammengebissen. Das Fleisch ist aufgesprungen. Das Blut ist geflossen. Das waren Schmerzen, die sie ertragen mussten. Haben sie bestimmt nicht gefreut. Aber dann, als Ruhe kam, als sie da in diesem Kerker waren und in diesem Leid, dann lesen wir, dass sie sangen und den Herrn lobten und priesen. Diese göttliche Freude in ihnen, sie kam wieder zum Vorschein, wie eine Luftblase an die Wasseroberfläche. Die Freude, sie konnte nicht lang unterdrückt bleiben. Diese Freude, die aus Gott gespeist wird. Im Leben gibt es so viele schwere Stunden, wo uns Traurigkeit befällt. Aber der Herr in seiner Gnade, er schenkt den Tau, er schenkt den Trost, er richtet wieder auf, dass wir darüber stehen können in diesen Situationen und dass wir uns freuen können, dass wir uns wirklich freuen können. Und manche, sie geben vor, Gott zu dienen, sie sind immer traurig, sie sind immer niedergeschlagen, sie sind immer am Boden, sie sind immer verzweifelt und man spricht mit ihnen und sie sagen, niemand hat es so schwer wie ich. Und komischerweise, wenn man jeden fragt, jeder sagt so. Aber so ist es nicht. Jeder hat zu tragen. Und du magst deine Last haben und schaust auf den anderen und sagst, das, was der andere hat, das ist leicht. Aber der andere in seiner Lage, der sagt, meins ist schwer und das, was du hast, ist leicht. Weil wir Menschen sind, die wir unterschiedlich sind. Wir haben unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Fähigkeiten. Wir können Dinge tragen, die der andere nicht tragen kann. Dafür kann der andere Dinge tragen, die wir nicht tragen können. Warum können wir das gar nicht beurteilen, ob der andere es schwerer hat als ich? Jeder hat seinen Teil. Hinzu kommt, es kann vielleicht wirklich sein, dass deine Last schwerer ist, aber vielleicht bist du auch kräftiger zu tragen. Vielleicht kannst du körperlich mehr vertragen und geistig, vielleicht hast du einen festeren Stand in Gott und der andere ist schwächer. Und du bist stark und du hast eine schwere Last zu tragen und der andere ist schwach und hat eine kleinere Last zu tragen. Aber das Verhältnis zwischen dem, was du zu tragen hast und deiner Kraft ist gleich. Und wenn es so wäre, dass du dem anderen seine Last tragen müsstest, dann wäre es dir leichter. Aber wenn der andere deine Last tragen müsste, dann würde er zerbrechen. Aber wie gut, dass wir wissen, dass der Herr nie mehr zulässt, wie wir tragen können. Und der Herr weiß, was wir tragen können. Und er ist da und er schenkt uns die Kraft und will uns auch helfen und immer wieder Freude geben in der Lage, die doch so schwer ist. Ohne Zweifel, die wir zu tragen haben. Manche Menschen, sie sind immer so am Boden. Und dann muss man sagen, was für einen armen Gott haben wir, der seinen Sohn gesandt hat auf diese Erde, um uns zu erlösen und zu befreien, dessen Sohn gestorben ist und alles für uns getan hat, der alles vorbereitet hat für uns, dass wir aus ihm schöpfen können und nehmen können, aber am Gesichtsausdruck und am Verhalten, als ob es die größte Last und Strafe ist, dass Gott dient. Ihr Lieben, die Sonne, sie steht immer am Himmel und die Wolken kommen, aber sie gehen auch wieder und die Sonne, sie steht immer noch. Gott, er ist da. Und seine Freude ist da. Und wenn manche Dinge sich zwischen uns und Gott schieben wollen, traurige Dinge, manche Erlebnisse, die wir haben, was uns bedrückt, schwere Wolken und Ungewitter, aber Gott schenkt Gnade, dass wir auch darin durchhalten und es wird auch wieder vergehen. Und Gott ist immer noch da und er wird die Freude geben, dass wir ihn loben und preisen können dafür. Manche sind immer traurig. Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Unser Gottdienst soll mit Freude sein. Dient dem Herrn mit Freuden. Ein jeder in seiner Lage kommt mit Jubeln vor seinem Angesicht. Wir haben ein Einleitungslied gelesen, trinkt von dem Wasser der Freude. Wir können dahin gehen, zu dieser Quelle und können trinken. Und wenn wir keine Freude haben, dann müssen wir etwas tun. Dann müssen wir schauen, woran es liegt. Was ist los? Was steht vielleicht zwischen uns und Gott, dass wir keine Freude empfinden können? Oder vielleicht sollten wir nur zu dieser Quelle gehen, die da ist, und Freude nehmen, Freude schöpfen, dass wir auch in der Lage, wo wir sind, in dieser Last, mit Freuden dienen können. Traurigkeit als Erziehungsmittel der Gnade ist immer etwas Vorübergehendes. Aber diese Freude, sie soll unser Lebenselement sein. Sie ist das Lebenselement dieser und der zukünftigen Welt. Im Himmel, da ist Freude. Da ist nur Freude. Und auch die Kinder Gottes, sie sind ein freudiges Volk. Und das hat Gott schon im Alten Testament so haben wollen. Und ein Gottesdienst war immer mit großer Freude verbunden. einige Beispiele, die es gibt, aber ich möchte uns eins lesen aus 2. Chronik 29, Vers 30. 2. Chronik 29, Vers 30. Und der König Hiskia zusammen mit den Obersten ließ die Leviten den Herrn loben mit den Liedern Davids und Asafs des Sehers. Und sie lobten mit Freuden und neigten sich und beteten an. Ein Gottesdienst mit Freuden. Mit Freuden sind sie vor Gott gekommen. Und wie viel mehr wir, die wir diese himmlische Freude haben dürfen, diese göttliche Freude, die wir die frohe Botschaft empfangen haben, das Evangelium. Und wir, in deren Herzen der lebt, von dem alle Freude kommt, der die Quelle ist, der, den die im Alten Testament nicht haben durften, haben konnten, die nur von ihm redeten und hörten. Im Alten Testament gibt es 200 Bibelstellen über die Freude, im Neuen Testament noch einmal 100, und das zeigt uns doch diesen hohen Stellenwert der Freude. Gott möchte, dass wir uns freuen, dass wir ihm dienen. Frucht des Geistes ist auch Freude. Und der Geist Gottes, der in uns lebt, er möchte diese Freude in uns wirken und möchte auch durch uns Freude wirken. Er möchte, dass wir diese Freude ausstrahlen, auch gegenüber anderen Menschen. Wie soll das Gott dienen, andere Menschen anlocken? Wie soll es andere Menschen begeistern, wenn wir immer deprimiert sind und traurig? Dann sagen die Menschen, das brauchen wir nicht, das habe ich auch so. Nein, mit Freuden sollen wir Gott dienen. Und das ist doch etwas, was die Welt nicht begreifen kann. Dass Menschen, die in Leid sind, sich freuen können. Dass sie irgendwas haben, wo sie Freude empfangen können in ihrer Lage, wo es schwer ist. Die Schwestern haben gesungen. Manches wurde erwähnt, was uns im Leben begegnen kann, dass es schwer sein kann. Aber Gott ist da. Wir sollen fröhlich sein. Und wir haben doch allen Grund und Ursache, fröhlich zu sein, wenn wir darüber nachdenken, worüber wir uns freuen können. Und ich hatte gedacht, ja, anhand des Wortes Gottes vielleicht darauf eingehen größer, aber das Wort Gottes ist wie ein Baum. Man fängt an, mit sich damit zu beschäftigen, und dann verzweigt es sich. Und dann fragt man, ja, in welche Richtung soll man jetzt gehen? Ist alles wichtig? Und dann entscheidet man sich für eins und dann verzweigt sich das wieder. Es ist so viel Freude im Worte Gottes. Und ich will nur einige Sachen erwähnen, die der Psalmist hier sagt. Er sagt im 100. Psalm, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott, er hat dich gemacht. Der Herr, dem wir dienen, ist nicht irgendein Mensch. Er ist nicht irgendjemand, sondern es ist Gott, dem wir dienen dürfen. Der, der alles gemacht hat. Und wir sollen uns zum Beispiel auch an der Natur freuen. Die Natur, die der Mensch zerstört, sie ist uns gegeben. Sie ist gegeben, um den Schöpfer zu loben und zu preisen. Und sie ist auch uns gegeben. Haben wir noch einen Blick dafür? Für die Natur, die der Herr geschaffen hat. Wir sollen uns an ihr freuen. Es ist Gott, dem wir dienen. Gott, der alles kann. Der über allem steht. Und was für eine Freude ist das, wenn wir in einer schweren Lage sind und wir wissen, wir dienen dem, der alles kann. Der uns heraushelfen kann. Der uns trösten kann. Der uns helfen kann. Wir dienen Gott. Er hat uns gemacht. Er ist unser Schöpfer. Und der Psalmist, ich will es nicht aufschlagen, David sagt, du hast mich so wunderbar gemacht. Ich lobe dich, ich preise dich. Er hat sich angeschaut und hat gesagt, wie wunderbar bin ich gemacht. Das sollen wir doch auch erkennen. Aber wie viel mehr Freude, wenn wir darüber nachdenken, was er in unserer Seele getan hat. Dass er uns erlöst hat von dem sicheren, ewigen Tod, der vor uns war. Psalm 71, Vers 23. Psalm 71, Vers 23. Meine Lippen und meine Seele, die du erlöst hast, sind fröhlich und Lob singen dir. Der Herr hat mich erlöst. Welch eine Freude. kein böses Gewissen mehr, nichts, was mich straft, kein Leben in Sünde, keine ewige Verdammnis, frei von dem Allen. Welch eine Freude, die uns doch da erfüllen muss. Liebe Seele, hast du diese Freude, wenn du darüber nachdenkst, dass Gott dich erlöst hat, dass er dir geholfen hat? Und wie können deine Lippen schweigen? Wie kann dein Herz schweigen vor lauter Freude, die dich erfüllen müsste? Ich dachte auch jetzt an nächsten Sonntag, die Taufe. Wir haben einige unter uns, denen Gott geholfen hat, die Gott erlöst hat, die er frei gemacht hat, die vor Dankbarkeit jubeln und jauchzen müssten, wie wir alle. Aber dieses Zeugnis noch nicht gegeben vor der Gemeinde. Liebe Seele, wie kannst du den Dank zurückhalten? Wie kannst du diese Freude zurückhalten, die dich ergreifen müsste? Auch ein Dienst, auch nicht leicht, ein Dienst für Gott, ein Dienst aneinander. Tue doch diesen Dienst für Gott. Preise doch den Herrn für das, was er an dir getan hat. Liebe Seele, wie kannst du schweigen? Wir dienen Gott und Gott hat das Recht zu erwarten, dass wir ihm mit Freuden dienen. Wenn wir Eltern sind und wir alles an unseren Kindern tun, dann erwarten wir auch etwas zurück. Und Gott, der alles an uns getan hat, erwartet auch etwas zurück. Erwartet Dankbarkeit, Freude, dass wir ihm mit Freuden dienen. Dass wir zu ihm kommen voller Freude, weil er sie uns ins Herz gegeben hat. Er möchte nicht, dass wir ihm mit langen Gesichtern dienen. Es gibt ja so Menschen oder so Glaubensrichtungen, die der Ansicht sind, dass man nicht lachen und nicht sich freuen darf, weil dann fehlt es ja an Ernst. Nein, Gott möchte, dass wir ihm mit Freuden dienen, dass wir ihm froh und glücklich nachfolgen. Ein Wort aus 5. Mose 12, das ich uns lesen möchte. Verse 11 und 12. Wenn nun der Herr, euer Gott, ein Ort erwählt, dass sein Name dort wohne, sollt ihr alles dahin bringen, was ich euch gebiete, eure Brandopfer, eure Schlachtopfer, euren Zehnten, das Hebopfer eurer Hände und alle eure auserlesenen Gelübdeopfer, die ihr dem Herrn geloben werdet, und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott, ihr und eure Söhne, eure Töchter, eure Knechte und Mägde und Leviten, die in euren Toren sind, denn sie haben weder Anteil noch Erbe mit euch. Als ich erst dieses Bibelwort gelesen habe, habe ich gedacht, ja, Gott hat dann dafür gesorgt, dass das Volk Gottes einen Tempel hat, wo sie zusammenkommen können und in Freuden Gott dienen, dass sie nicht immer wieder hier das Zelt aufschlagen müssen und wieder abbauen. Aber ihr Lieben, der Herr wollte einen Ort erwählen, dass sein Name dort wohnt. Das ist die Gemeinde Gottes. Das sind wir. Hier ist der Ort, wo wir mit Freuden Gott dienen sollen, wo wir ihn loben und preisen sollen. Hier ist der Ort, seine Gemeinde. Und wir haben allen Grund dazu. Er ist der beste Meister, den es gibt. Seine Gebote sind nicht schwer. Sein Joch ist leicht und seine Bürde ist sanft. Die Last ist leicht, die wir zu tragen haben. Er ist unser Freund, er ist unser Vater. Er ist für uns da in allen Dingen. Wir sollen ihm freudig dienen. Und wenn wir freudig Gott nachfolgen und dienen, das wird auch für andere Menschen interessant und anziehend. Dann wird das Gott dienen, der Dienst für Gott, auch für andere Menschen, interessant und anziehend, weil Freude strahlt etwas aus. Freude bedeutet Glück und Liebe und Wertschätzung. Alles Freude. Welch ein Vorbild sind Menschen, die mit Freuden Gott dienen und wo man doch weiß, dass sie Leid tragen und dass sie Schmerzen haben und dass es ihnen nicht gut geht. Sie Lasten haben zu tragen, dass sie in ihrem Leben viel durchgemacht haben. und sie dienen Gott mit Freuden. Und dann ist man manchmal beschämt und sagt, sollte ich nicht auch mit Freuden Gott dienen? Ich in meiner Lage, die vielleicht auch schwer ist. Der Herr möchte Freude geben und Freude, sie ist eine Kraft. Eine Kraft, die uns hilft, hindurchzugehen, zu ertragen, festzuklammern und nicht zu verzweifeln. Wollen mal Römer aufschlagen, Römer 14. Römer 14 und dort die Verse 17 und 18 lesen. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und angesehen bei den Menschen. Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig. Diese Freude, keine irdische Freude, diese göttliche Freude aus dem Heiligen Geist gewirkt, die nicht gebunden ist an irdische Lagen und Situationen und Erlebnisse, diese göttliche Freude, die darüber steht, die uns immer wieder erfüllen kann, erfüllen möchte. Der Heilige Geist, er möchte uns Freude schenken, dass wir uns freuen können und wohlgefällig Gott dienen können, in Freuden. Und wo Gott keine Freude geben kann, da können wir auch nicht Gott wohlgefällig leben. Gott möchte uns Freude geben. So viele Dinge, die in diesem Zusammenhang so wichtig sind. Einige Stichworte. Freude an der Gemeinde. Hast du Freude an der Gemeinde? Freust du dich über die Gemeinde? Freust du dich an der Gemeinde? Freust du dich, hierher zu kommen? Freust du dich, ins Hause Gottes zu kommen? Freust du dich, das Wort Gottes zu hören? Freust du dich noch? Freust du dich, das Wort Gottes anzunehmen, für dich persönlich, was es dir auch sagen mag? Freust du dich, dass Gott dir helfen möchte, das Wort auch im Alltag auszuleben? Es ist eine Freude für dich. Hast du deine Lust am Herrn? Ist es eine Freude, wenn du deine Geschwister siehst, Bruder und Schwester? Freust du dich, dass du gemeinsam mit ihnen Gott dienen darfst und Gott dienen kannst? Dass man das gleiche Ziel hat, den gleichen Weg, dass der andere es auch nicht leicht hat, dass wir füreinander da sein können und einander helfen können. Für den Psalmist, dem war es klar, Psalm 137, Vers 6. Psalm 137, Vers 6. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich denke, wenn ich Jerusalem nicht meine höchste Freude sein lasse. Für ihn war Jerusalem die größte Freude. Die Gemeinde Gottes, der Herr, die Geschwister, diejenigen, die sagten, komm, lasst uns zum Haus Gottes gehen. An denen hatte er Freude, das war seine höchste Freude. Philipper 4, Vers 1 haben wir in der Einleitung gelesen, wie der Apostel sagt, über die Geschwister, ihr seid meine Freude und meine Krone. Er hatte seine Freude an den Geschwistern. Und 3. Johannes wollen wir noch aufschlagen, 3. Johannes. Den 4. Vers. Ich habe keine größere Freude als die, dass ich höre, wie meine Kinder in der Wahrheit leben. Freude an den anderen, dass sie auch Gott dienen, dass man nicht allein ist. Wir dürfen uns freuen aneinander. Auch die Boten Gottes sollen das Wort mit Freude verkündigen. Es ist eine Freudenbotschaft, das Evangelium. Mit Freude soll es verkündigt werden. Dieser Dienst soll mit Freude getan werden. Und Gott möchte auch besondere Freude schenken in diesem Dienst, um das zu sagen, was er möchte, auch wenn es nicht angenehm ist. Freude auch, um alles tragen zu können. Freude, die befähigt, auch andere zu tragen, die Gemeinde zu tragen, die befähigt, Anfechtung zu erdulden und Kämpfe. Besondere Freude. Jeremia 31, Vers 14. Jeremia 31, Vers 14. Und ich will das Herz der Priester mit Freude füllen, und mein Volk soll die Fülle meiner Gaben haben, sagt der Herr. Beide Abschnitte sehr wichtig. Aber ich will hier sagen, und ich will das Herz der Priester mit Freude anfüllen. Das ist der Wille Gottes. Er möchte diese Freude anfüllen, damit sein Wort in Freude verkündigt wird. Und Paulus, er hat sich gesehen als Gehilfe eurer Freude. Er hat sich so gesehen, ich bin dazu da, zu trösten, zu ermutigen, aufzuhelfen, die gesenkten Blicke aufzurichten auf Gott, auf den, der da oben thront, von dem alle Hilfe kommt, der Freude geben kann, wieder neu, und der oben die Belohnung bereithält für uns, die wir hier vielleicht leidend sind. Er hat sich als Gehilfe der Freude gesehen. Wir haben allen Grund zur Freude. Der Psalmist sagt, wir sind Schafe seiner Weide. 23. Psalm taucht vor uns auf und wir könnten so viel daraus entnehmen. Er sorgt für uns, führt uns zum frischen Wasser, auch durchs dunkle Tal. Da ist er da, aber wir müssen durch. Wir müssen durch, aber er ist da und er hilft uns immer da. Und ich möchte bleiben im Hause des Herrn immer da. Da will ich bleiben bei Gott, wo meine Freude ist. Er ist meine Freude. Das Wort Gottes ist uns gegeben, um daraus Freude zu schöpfen. Die Zeit rennt, aber ich möchte diese Bibelstellen noch lesen. Jeremia 15. Jeremia 15, Vers 16. Dein Wort wurde meine Speise, als ich es empfing, und dein Wort ist die Freude und der Trost meines Herzens. Dafür ist das Wort Gottes gegeben, dass wir daraus Trost schöpfen. Und ist es nicht so, dass wir sind in schwerer Lage und auf einmal haben wir Freude da. Wir müssen suchen. Und wer sucht, der findet. Wir müssen auch die Freude suchen. Und darum müssen wir immer wieder auch zu Gott kommen, der die Quelle der Freude ist. Zu diesem Altar Gottes müssen wir kommen. Und hier finden wir diese Freude. Die Freude im Wort Gottes, die Freude im Gebet. Die Schwestern haben gesungen von manchen Dingen und dann Gott hört Gebet. Was für eine Freude, wenn ich weiß, dass ich nicht vor einem Stein stehe, von etwas Totem, dass ich rede und nur das Echo kommt zurück, sondern wir haben einen lebendigen Gott, der uns hört und der uns erhört. Wir können im Gebet vor Gott kommen, wir können vor ihm ringen, wir haben es doch alle schon erlebt, am Boden, und dann kommen wir zu Gott und er füllt uns an im Gebet mit Freude, bis wir sagen, wir stehen nicht auf, bis du uns gesegnet hast, du Herr. Und er füllt das Herz wieder auf und segnet. Die Jünger, als Jesus sich von ihnen verabschiedet hat, dann erfüllte sie große Freude und sie kehren nach Jerusalem zurück und sie loben dort den Herrn. Auch wir sollen doch in der Gemeinde den Herrn loben. Der Herr ist freundlich, gnädig und treu, sagt der Psalmist im 100. Psalm. Freut euch zu jeder Zeit, wo es uns doch manchmal gar nicht danach ist, nach Freude. Weil uns in unserem Leben so viel begegnet, wo uns die Freude rauben will. Und dahinter steckt auch der Feind. Das ist doch seine Absicht, uns die Freude zu rauben, um unser Gott ihn zu einer Last zu machen. Wir wollen sie nicht uns rauben lassen, sondern wir neue Freude schöpfen. Und es ist so, Gott dienen, wir wollen Gott dienen mit Leidenschaft. Leidenschaft heißt mit ganzer Seele und ganzem Herzen. Es bedeutet Leiden, Leidenschaft. Bereit sein, auch zu leiden. Auch Gott dienen, wenn es mal nicht so läuft, wenn es mal nicht so angenehm ist. Und der Herr, er ist treu. Er hilft. Er hilft heraus. Er schenkt Kraft und Freude. Und Nehemia hat mal gesagt zum Volk Gottes, die Freude am Herrn ist eure Kraft. Das ist eine Kraft, diese Freude, die wir in uns haben dürfen. Wir haben allen Grund, Gott dankbar zu sein. Und Freude zu empfinden, wir müssen sie schöpfen, müssen sie nehmen. Gott steht da mit geöffneten Händen und will uns auch die Freude geben. Zum Schluss will ich uns aus Psalm 97 lesen. Psalm 97, den 11. und den 12. Vers. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den aufrichtigen Herzen. Ihr Gerechten, freut euch am Herrn, dankt ihm und preist seine Herrlichkeit. Wo wir aufrichtigen Herzens sind, wo wir dieses tiefe Verlangen haben nach Gott, diesen Durst, wo wir dieses Verlangen haben nach dem Wort Gottes, wo wir uns nah zu Gott halten, wo wir uns immer wieder im Gebet ihm nahen, wo wir die Nähe zu ihm suchen, wo wir dieses Verlangen haben, dem Herrn zu dienen, da lässt er uns die Freude immer wieder neu aufgehen, immer wieder aufs Neue. Füllt er das Herz damit an. Darum, ihr Gerechten, freut euch am Herrn, dankt ihm und preist seine Herrlichkeit. Dient dem Herrn mit Freuden, kommt mit Jubeln vor sein Angesicht. Amen.